Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir freuen uns wieder hier zu sein. Schön, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir wissen dürfen, hier ist Gottes Reich, hier ist Jesus gegenwärtig, wir sind in seinem Namen zusammen. Hier geht es um die absolut wesentlichen Dinge für Zeit und Ewigkeit. Hier sind wir auf heiligem Boden. Ja, das ist bildlich zu verstehen. Im Alten Testament war das so, wir werden noch gleich drauf zu sprechen kommen. Der Tempel war wirklich Gottes Haus, wo heiliger Boden war, aber auch überhaupt Gegenwart Gottes ist heiliger Boden, wo die Heiligen gehen, herumlaufen, ist heiliger Boden, will ich mal sagen. Nee, das ist jetzt keine besondere Theologie, aber schön, dass wir den kennen, der heilig ist, der uns zu seinen Heiligen gemacht hat und der in unserer Mitte ist und zu uns sprechen will, der Worte ewigen Lebens hat und der sich nicht verändert. Mein Thema heute lautet Hiskia, Vorbild für Entschlossenheit. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Namen Hiskia viel anfangen könnt. Ich finde es so toll, dass die Bibel uns nicht nur sagt, wie wir leben sollen, so ganz theoretisch und was wir vermeiden sollen, sondern dass uns so viele Menschen vorgestellt werden, dargestellt werden und ihr Leben mit Gott gezeigt wird, dass wir dann auch ganz praktisch, ganz konkret, ganz lebensnah sehen dürfen, wie ein Leben mit Gott aussieht. Diese Menschen waren sehr, sehr unterschiedlich. Es war eine ganze Reihe Hirten, es waren Hausfrauen, es waren Fischer, es waren Hochintellektuelle und es waren auch Könige. Und die Bibel zeigt uns eine ganze Reihe solcher Könige. Sie zeigt uns Könige, die mit Gott wirklich in einer ganz engen Beziehung gelebt haben. Der bekannteste König, der ursprünglich Hirte war, war David. Aber Hiskia war auch so ein König. Und ich denke, wir würden einen riesigen Fehler machen, das Alte Testament als alt zur Seite zu legen und zu sagen, das betrifft uns nicht mehr. Das wäre ein riesiger Fehler. Weil Altes und Neues Testament zusammenhängen, habe ich hier vielleicht schon mal gesagt. Die erste Gemeinde hatte nur das Alte Testament, wenn wir es so wollen. Jesus hat Altes Testament zitiert. Wir werden Neues Testament nicht verstehen, wenn wir das Alte Testament nicht kennen. Und so dürfen und sollen wir, und das war, gebe ich mal ganz ehrlich zu, einer meiner Hauptgedanken, uns jetzt mal jemanden aus dem Alten Testament anzusehen. Gerade um auch dadurch darzustellen, wie wichtig es ist, die ganze Bibel zu kennen. Ich möchte uns aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 18, acht Verse, die ersten acht Verse vorlesen. Dieser Mann scheint so wichtig zu sein, dass in drei Büchern der Bibel von ihm berichtet wird. Das ist nicht bei jedem der Fall. Ganz unterschiedliche Bücher. Im zweiten Buch der Könige, dann im zweiten Buch der Chronik, in den Kapitel 29 bis 32, wird uns sehr ausführlich über Hiskia berichtet. Und letztlich in den Kapiteln 36 bis 39 aus dem Propheten Jesaja. Jesaja war ein Zeitgenosse Hiskias, wenn wir so wollen. Er war sein Prophet. Er hat ganz eng mit dem König Hiskia zusammengearbeitet, hat ihm Gottes Botschaften gebracht. Also der König Hiskia, auch wenn keiner von uns König ist, kann uns wirklich eine ganze Menge sagen. Und warum ich diesen Titel so gewählt habe, werde ich noch später ein bisschen darlegen. Aber es ist mir wichtig zu sehen, wie dieser Mensch entschlossen mit Gott gelebt hat. Ich lese uns zunächst einmal aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Da heißt es, im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Mit 25 Jahren wurde er König und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und überall, wo er hinzog, hatte er Gelingen. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Und er schlug die Philister bis hin nach Gaza und dessen Gebiet vom Wachturm bis zu den festen Städten. Soweit Gottes Wort. Und Vater, wir danken dir auch heute Morgen so sehr für dein ewiges, heiliges, lebendiges Wort, das auch heute Morgen und jeden Tag zu uns sprechen kann und sprechen will. Es sind Worte ewigen Lebens. Du selbst stehst dahinter. Du erfüllst dein Wort in der Weltgeschichte und auch an uns ganz persönlich. Du bist wirklich der einzig wahre, lebendige Gott, dem wir vertrauen dürfen und dessen Wort wir vertrauen dürfen. Und danke für Menschen, die du uns zeigst, die mit dir gelebt haben, ganz konkret. Und wir möchten von ihnen lernen, auch heute Morgen. Und so bete ich, dass du mir Weisheit gibst und Gnade schenkst, dein Wort in rechter Weise zu verkündigen. Und öffne du unser aller Herzen, beziehungsweise wollen wir sie öffnen, dass du das hineinpflanzen kannst, was für unser Leben wichtig ist. Das bete ich im wunderbaren Namen Jesus Christus. Amen. Wie kann es sein, dass das Leben eines Mannes, der vor 2700 Jahren gelebt hat, für uns heute im 21. Jahrhundert relevant ist? Wie kann das denn sein? Und normalerweise ist es es nicht. Aber der große Unterschied ist, dass dieser Mann, dieser König Hiskia, denselben Gott hatte, den wir haben, und diesem Gott hat er vertraut, an diesen Gott hat er geglaubt, er lebte mit diesem Gott. Das heißt Christ sein, mit Gott leben, auch wenn Hiskia jetzt nicht Christ war in dem Sinne, aber er lebte mit Gott. Er diente Gott, er war für Gott da. Gott war ihm das Wichtigste. Und er war entschlossen, diesem Gott zu vertrauen, mit Gott sein Leben lang zu verbringen, Gott zu gehorchen. Wir haben hier in Vers 3 gelesen, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Vers 5, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Vers 6, er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote. Vers 7, und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Er war also offensichtlich ein Mann, ein Mensch, der Gott gefiel, der so lebte, wie es Gott erwartet hat, auch wenn Hiskia nicht perfekt war. Und trotzdem wird das so über ihn gesagt. Und ich denke, wenn solche Aussagen über eine Person gemacht werden, auch wenn wir hier lesen, Gott war mit ihm und was er sich vornahm, gelang ihm. Wer wünscht sich das denn nicht? Aber die Voraussetzungen dafür waren auch da, dass er Gott vertraute, dass er entschieden war, nicht von Gott zu weichen. Und gerade in diesem letzten Lied haben wir es in unterschiedlicher Weise auch formuliert. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht im Sinn, aber ich will dir folgen, Jesus, mein Leben lang oder so ähnlich. Und all diese so deutlichen Aussagen, die klar machen, da ist jemand, der entschlossen ist. Und gestern Abend im Bad, ich weiß nicht, beim Zähneputzen oder irgendwie, fiel mir ein Bild ein für unsere Zeit.
Trichter zu vergleichen ist. Wir wissen ja alle, was ein Trichter ist. Trichter besteht aus einem Konischen, das sich
immer mehr zuspitzt, also, und einem Röhrchen oder einem kleinen Rohr. Und wenn die Flüssigkeit da in den Trichter hineinfließt, dann ist sie oben, sagen wir mal, relativ so verteilt und ruhig. Da sieht man jetzt nicht so viel Bewegung, stelle ich jetzt mal so dar. Aber wenn wir jetzt da unten hinblicken könnten, wo die Zuspitzung ist und wo die Flüssigkeit dann in dieses rohrförmige Teil hineinfließt, da geht es ganz schnell dann. Und wir wissen auch, wenn wir an einen Fluss oder Bach kommen oder uns so einen Bach ansehen, der fließt dann vielleicht so ruhig oder ein Fluss, aber sobald eine Engstelle entsteht, merkt man, wie schnell das Wasser fließt. Und je mehr es sich dieser Engstelle nähert, umso schneller fließt es. Und ich meine, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns so wie diese Flüssigkeit, ganz banales Bild, auf diese Engstelle fokussieren müssen. Wir leben wie in einem Trichter, die Zeit spitzt sich zu, es kommt immer mehr auf den Punkt, den Gott letztlich als das Ende der Weltzeit bestimmt hat. Und wir sehen bei dem, was in der Welt abgeht, gerade in den letzten Wochen, in diesen Tagen, ist es absolut offensichtlich, dass sich die Weltgeschichte zuspitzt. Dass es nicht mehr so ruhig zugeht wie vor 5 oder 10 oder 20 Jahren, sondern das Ganze geht schneller. Jeden Tag fast hört man von neuen Konfliktherden, von neuen Kriegen, von neuen Krisen, von allen möglichen Dingen, die wir fast für unmöglich gehalten hätten, dass sowas passieren kann. Die Zeit spitzt sich zu. Das Ganze geht immer schneller und darum hängt es an uns, uns zu fokussieren auf diesen Ausgang der Weltgeschichte, auf den Ausgang unseres Lebens, auf den, an den wir glauben, auf das Wesentliche unseres Lebens, auf die Ewigkeit letztlich. Ich werde nicht müde, das an dieser Stelle und auch sonst immer wieder zu sagen, und je länger, je mehr, wir sind gefragt, unsere Entschiedenheit, unsere Entschlossenheit zu überprüfen. Und hier an diesem Mann, am König Hiskia, sehe ich so ein gutes Beispiel, ein Vorbild. Und darum zunächst einmal die Frage, wer ist dieser König Hiskia? Wir haben es hier gelesen, er ist der Sohn des Königs Ahas. Also Ahas war auch König, war der Vater Hiskias, er regierte in Juda. Ich will jetzt nicht mehr darstellen, wie das mit Juda und Israel war, ihr könnt das gern nachlesen, das war so ein zweigeteiltes Reich. Nur von Ahas wird gesagt, dass er nicht tat, was Gott wohlgefiel. Er war ein gottloser König und gottlos im, ich will fast sagen, im schlimmsten Sinne. Oder in einem sehr, sehr schlimmen Sinne. Er war Gott absolut ungehorsam. Es steht mehrere Mal in 2. Chronik 28, er versündigte sich ganz bewusst am Herrn. Er verging sich schwer am Herrn. 2. Chronik 28, 19 und dann Vers 22 wird noch einmal gesagt, dass er sich an Gott versündigte. Und zwar für Gott war es, und ich würde sagen, ist es immer noch, aber im Alten Testament geht das so deutlich hervor, war es das Schlimmste, was ein Volk tun konnte, anderen Göttern zu dienen, beziehungsweise Götzendienst zu betreiben. Und Ahas, der Vater Hiskias, diente eben den Götzen der Nachbarvölker. Er hat sich mit den Nachbarvölkern befreundet, gerade mit dem König von Assyrien. Er hat sich verbündet mit ihnen und macht sich dann letztlich sogar von ihnen abhängig. Er zahlt diesem König von Assyrien richtig Tribut, kann man sagen. Er hat den Tempel quasi zerlegt und beraubt. Er beraubte den Herrn, heißt es. Er verschenkte das Gold und Silber aus dem Tempel, aus diesem heiligen Ort, aus diesem Ort der Gegenwart Gottes, aus diesem Ort, wo das Volk Gott gesucht hat, zu Gott gekommen ist. Da hat Gott gesagt, will er wohnen mitten unter seinem Volk. Es war wirklich ein heiliger Ort. Diesen Ort hat Ahas geschändet, kann man sagen. Er hat die ganze Tempelordnung überhaupt geändert. Er hat das Gold und Silber abgemacht, das verschenkt, hat diesem König von Assyrien sein ganzes Vertrauen geschenkt, hat sich mit ihm, wie gesagt, verbündet, hat seine Götzen anerkannt. Er opferte den Göttern von Damaskus, heißt es. Und dann verschloss er auch noch die Türen des Tempels und hat gesagt, also Tempel, komm, was soll das? Zu, Riegel vor, Vorhänge schloss, wir brauchen keinen Tempel. Mit anderen Worten, wir brauchen Gott nicht. Unsere Götter sind die Götzen der Nachbarvölker, die Götzen der Assyrer. Ich denke, Jesaja heißt es, er löschte das Licht im Tempel aus. Es war so schlimm, also wir können das vielleicht jetzt nicht vorstellen, weil wir uns diesen Tempel nicht vorstellen können, aber nur abgeschwächt gesagt ist, als ob jetzt jemand kommt und sagt, also Gemeinde kannst vergessen, Gemeinde brauchen wir nicht, wir schließen hier alles, wir verkaufen alles, wir brauchen keine Gemeinde, wir brauchen keinen Gottesdienst, wir brauchen keinen Gott. Wir vertrauen uns, wir vertrauen unseren Politikern, Gott bewahre. Wir vertrauen irgendwelchen Menschen. Ich weiß nicht, wie ich das noch darstellen soll. Ihr könnt das gern dann konkret lesen. Als dann die Feinde auf diesen König Ahas zukamen, Gott begann ihn zu richten. Da suchte er auch seine Hilfe bei den Nachbarvölkern, bei diesem König von Assyrien. Er dachte gar nicht, Gott anzurufen. Es heißt, es half ihm nichts, dass er seine Hilfe woanders suchte, 2. Chronik 28, 21. Und er reizte den Herrn zum Zorn. Ich will also nicht mehr über diesen König Ahas sagen, aber das war der Vater Hiskias. Hiskia ist also als Kind, als junger Mann aufgewachsen in dieser Atmosphäre, unter diesem Einfluss. Und da würden wir vielleicht sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Eigentlich müsste man erwarten, dass Hiskia das so weiterführt, er auch als Thronfolger. Aber dann stellen wir fest, dass in Vers 3 haben wir es ja gelesen, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Woanders steht es vielleicht noch deutlicher, dass er sich entschied, mit Gott zu leben. Welch ein Wunder! Dieser Mann entscheidet sich mit 25 Jahren, also in der Blüte seines Lebens, als junger Mensch, entscheidet er sich, nicht das zu tun, nicht so zu leben wie sein Vater Ahas, sondern mit Gott zu leben. Und wir merken, für Gott ist seine Vergangenheit überhaupt kein Problem. Das ist der erste Punkt. Für mich, wer sich radikal von einem gottlosen Weg, von einer gottlosen Vergangenheit, von einer gottlosen Prägung, von einem gottlosen Elternhaus abwendet und sagt, ich möchte Jesus folgen, ich möchte Gott folgen. Für mich ist Gott der Wichtigste, für mich sind seine Maßstäbe das Wichtigste. Da ist es für Gott überhaupt kein Problem, diesen Menschen zu verändern. Und es gibt Tausende und Millionen Zeugnisse wahrscheinlich von Menschen, gerade auch in der muslimischen Welt, die sich total verändert haben aufgrund der Tatsache, dass sie sich Gott zugewandt haben. Er war also letztlich auch ein Mensch wie du und ich, der unter dem Einfluss von Erziehung war, von Prägung, von Vorbildern, diesmal schlechtem Vorbild, von Erfahrungen. Und auch er musste sich die wesentlichen Lebensfragen stellen, wie auch du und ich, wie auch jeder Mensch. Was will ich eigentlich? Worauf baue ich mein Leben? Wem vertraue ich? Woher hole ich mir Hilfe? Was mache ich mit meiner Schuld? Was tue ich, wenn es Probleme gibt? Wem widme ich meine Gaben und Fähigkeiten? Für wen lebe ich? Mit wem lebe ich? Wo will ich letztlich hin? Das sind die wesentlichen Fragen des Lebens. Und diese Fragen hat sich Hiskia auch gestellt und hat Gott sei Dank die richtige Antwort gefunden. Nämlich bei dem Gott Israels. Seine menschlichen Voraussetzungen, sein geistliches Erbe waren also schlecht, waren unvorteilhaft, waren kontraproduktiv, wie wir es jetzt auch immer nennen wollen. Und das hat Hiskia nicht als Entschuldigung genommen und gesagt, naja, was soll's, so ist es halt, ich bin halt so geprägt, ich muss halt diesen Weg weitergehen, kann ich nichts machen. Nein, er hat sein Leben auf Gott ausgerichtet. An irgendeinem Tag seines Lebens hat er sich entschieden, dem Gott Davids, hier heißt es, ganz wie sein Vater David getan hatte, damit ist gemeint sein Vorfahre David, sein Vater war ja Ahas. Aber im Alten Testament formuliert man das so, die Väter, also die Vorfahren. Und er hat sich an David orientiert. Er hat offensichtlich sich mit dem Leben Davids beschäftigt. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Ich bin äußerst neugierig. Ich dachte, ich werde im Himmel mich mal neben Hiskia setzen. Heute steht ja in der Losung, dass wir mit denen zu Tisch sitzen werden, die von Osten, von Süden, von Norden, von Osten, von Süden, von Norden, von Westen kommen. Und da werde ich mich mal neben Hiskia setzen und sagen, hey, erzähl mal, wie war das eigentlich? Wie kann es sein, dass du so einen gottlosen Vater hattest, der Gott so offensichtlich gereizt hat zum Zorn und du hast mit Gott gelebt? Erzähl mal. Irgendwie steht es nicht so konkret in der Bibel, wie das zustande kam, aber das ist eine äußerst wichtige Frage. Also, mein erster Punkt: Für Gott ist es kein Problem, was für eine Vergangenheit du hattest. Er kann dein Leben radikal verändern. Er kann dich von deiner Vergangenheit befreien, inklusive von Prägungen und Gewohnheiten und sonstigen bösen Dingen, kann dein Leben absolut neu machen. Im Neuen Testament heißt es dann noch einmal ganz konkret, siehe, Neues ist geworden. Denn Christus ist eine neue Kreatur. Und Hiskia ist uns so ein deutliches Beispiel. Niemand muss irgendwie die Ausrede oder die Entschuldigung haben, naja, ich bin hoffnungsloser Fall, bei mir funktioniert das nicht. Der Gott, der einzig wahre, lebendige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, kann auch dein Leben radikal erneuern, radikal verändern, nicht nur reparieren, sondern erneuern. Das Zweite, was mir wichtig scheint bei Hiskia, ist sein Name. Sein Name bedeutet nämlich, meine Stärke ist Jahwe. Oder meine Stärke ist Gott. Jahwe ist der Name Gottes. Also meine Stärke ist der Herr. Klar, diesen Namen hat er sich nicht selber gegeben. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, das ist meine Flasche, ja? Danke. Diesen Namen hat er sich nicht selber gegeben. Interessant, dass er so einen gottlosen Vater hatte und dass er so einen schönen Namen bekommen hat. Wie auch immer, das wäre auch nochmal eine Frage für sich. Dass man Hiskia fragt, wer hat dir eigentlich den Namen gegeben oder wie war das? Aber ein so toller Name, meine Stärke ist Gott. Meine Stärke ist Jahwe. Wenn jemand so einen tollen Namen hat und dann auch noch danach lebt, dann sollte man auch noch mal besonders hinschauen. Du kannst dir natürlich selber diesen Namen nicht geben, aber du kannst ihn dir innerlich geben. Du kannst dich heute Morgen entscheiden, dir diesen Namen zu geben. Nicht den Namen Hiskia, sondern die Bedeutung dieses Namens. Du darfst gerne so weiter heißen, wie du jetzt heißt, kein Problem. Aber innerlich, für dein geistliches Leben, für deine Beziehung zu Gott, kannst du dich heute und möglichst jeden weiteren Tag entscheiden, zu sagen, mein Leben soll von der Wahrheit, von der Bedeutung dieses Namens geprägt sein. Meine Stärke ist Gott. Ich denke, wir müssen uns alle zugeben, dass wir Menschen uns gern auf unsere Stärken verlassen, dass wir unsere Stärken kennen, dass unsere Stärken uns Sicherheit geben. Jeder hat eine andere Stärke. Und der Mensch, der ohne Gott lebt, der hat halt eben nur seine eigenen Stärken, so labil und so zerbrechlich sie auch sein mögen. Aber manche verlassen sich auf ihre Intelligenz, andere auf ihre Talente, auf ihre praktischen Fähigkeiten, auf ihre Ausbildung, auf ihre Erfahrung, auf ihre musikalischen Fähigkeiten oder dann auch auf ihren eigenen Charakter, ihr Durchsetzungsvermögen, ihre Überzeugungsfähigkeit. So nach dem Motto, ach, das ist für mich kein Problem, das kann ich, das liegt mir. Und jeder hat solche Stärken. Aber wir wissen nur zu gut, ich will das jetzt nicht länger ausführen. Hans Herrmann, willst du Auto fahren? Naja, manche haben die Stärke im Autofahren, das wolltest du sagen, okay. Wir wissen nur zu gut, wie zerbrechlich das ist. Und in der entsprechenden Situation kann es dann oft sein, dass uns gerade unsere Stärke im Stich lässt. Aber in der Bibel finden wir gerade diesen Ausdruck so oft. Ich möchte da ein paar Verse aus den Psalmen lesen. Psalm 28, Vers 7. Entschuldigung, meine Stimme gibt's morgens nicht immer gut. 28,7, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Psalm 81, Vers 2, singt fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Jauchzt dem Gott Jakobs. Psalm 84, Vers 6, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Ein sehr interessanter Vers. Also hier wird's sogar verheißen, hier wird's gesagt, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Und da höre ich eben gerade heraus, was bei Hiskia der Fall war. In seinem Herzen, vielen Dank Pascal, ich habe eigentlich genug Wasser, wohl dem Menschen, der in seinem Herzen gebahnte, klare Wege hat, der entschlossen ist, der weiß, was sein Weg ist, der weiß, wohin er will. Wohin er hin will, nämlich im Sinne Gottes. Gebahnte Wege. Merkt ihr mal diesen Ausdruck. Gebahnte Wege ist das Gegenteil von irgendwelchen so von einem Feldweg, wo man gar nicht weiß, wo geht der Weg jetzt eigentlich. Verschneite Wege, sumpfige Wege, Wege durch den Wald, wo man nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich der richtige Weg. Gebahnte Wege sind Wege der Entschlossenheit. Wege, wo ich weiß, dieser Weg führt mich ans richtige Ziel. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wie großartig. Frage: Kann man von mir, von dir sagen, dass unsere Stärke in Gott liegt? kannst du fast sogar prahlen damit. Ja, prahlen. In der Bibel steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Du darfst prahlen damit, Gott ist meine Stärke, nicht meine Fähigkeiten, nicht meine Intelligenz, nicht meine Talente. Drittens, wir sehen, dass das Ziel Hiskias war, so zu leben, wie es Gott gefällt. Gottes Willen zu tun, dem Willen Gottes erste Priorität einzuräumen, Gott den ersten Platz einzuräumen, Gott zu lieben, Gott zu dienen, Gott zu folgen, auf Gott zu sehen, sich auf Gott zu verlassen. Und das finde ich so genial. Weil es so schön ist, möchte ich diese Verse einfach nochmal lesen. Ab Vers 3, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Bilder um und so weiter. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Also das waren die Dinge, die für Hiskia das Wesentliche, das Wichtigste waren, sein Ziel war. Er hat also schon als alttestamentliche Person erkannt, worauf es ankommt. Wirklich auf diese Herzensbeziehung zu Gott. Sein Ziel war diese Herzensbeziehung. Und ich denke, schon allein aus dieser Beschreibung merken wir, dass das, was über ihn gesagt wird, dass das nicht irgendwie Religion war, dass das nicht etwas Übergestülptes war, dass das kein Zwang war, dass das kein Gesetz war, sondern Hiskia lebte mit seinem Herzen mit Gott. Und diese Herzensbeziehung führte dann, ich will mal sagen, automatisch, so hässlich das Wort doch ist, dazu, dass er Gottes Willen tun wollte. Jesus sagt es selbst in Johannes 14, Vers 23, wenn mich jemand liebt, sehr schöner Ausdruck, ist das, was Jesus sich vorstellt, wenn er über unsere Beziehung zu ihm spricht. Wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort befolgen. So ist es ihm das Wichtigste, will ich mal sagen, so wie hier bei Hiskia, dass er Gottes Willen, dass er meinen Willen tut, mein Wort befolgt. Und als Viertes möchte ich nun so auf sein, ich will mal sagen, Markenzeichen besonders zu sprechen kommen. Seine Haupteigenschaft, aber nicht nur so als Eigenschaft, ja, unsere Eigenschaften sind uns ja so angeboren und der eine ist halt so, der andere ist halt so und Hiskia war halt entschlossen und der andere ist halt unentschlossen und was soll's, so sind wir halt. Nein, Hiskia hat sich entschieden, entschlossen zu sein. Er hat sich das gewählt. Er hat erkannt, worauf es ankommt und hat gesagt, das will ich. Ganz egal, was ihm angeboren war, wovon er geprägt war und so weiter, habe ich schon erwähnt. Also er ließ sich zum einen nicht von seinem Vater beeinflussen und zum anderen entschied er sich, mit Gott zu leben. In 2. Könige, oder wir haben es ja im Vers 4 hier gelesen, ich möchte diesen Vers jetzt, den ich vorhin ein bisschen übersprungen habe, möchte ich jetzt nochmal konkreter lesen oder nochmal betonen, weil er damit anfing, und das ist wirklich die Grundlage, mit allem Bösen aufzuräumen, was sein Vater getan hatte. Er hat nicht gesagt, naja, mein Vater hat so gelebt, ich lebe anders und das mit dem Tempel und mit dem Haus Gottes, naja, er hat's halt so gemacht, aber was soll's, lassen wir halt und ich mach's halt anders. Nein, er hat gemerkt, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, dass er es mit einem heiligen Gott zu tun hatte, dass sein Volk, das Volk Israel, Gottes heiliges Volk war, dass der Tempel der heilige Ort der Gegenwart Gottes war und hat radikal nun aufgeräumt. Vers 4. Er tat die Höhen ab. Die Höhen, das waren so Opferstädte, Kultstätten, die für die heidnischen Götzen aufgestellt wurden. Und das war ziemlich verbreitet oder wurde ziemlich verbreitet durch seinen Vater Ahas. Also diese Höhen, diese heidnischen Kultstätten brach er ab. Er tat die Höhen ab und er zerbrach die Säulen und hieb die Ascheren um. Die Ascheren, das waren irgendwelche Pfähle, die aufgestellt wurden. Ja, mit all diesen Dingen können wir heutzutage nichts anfangen. Aber das waren damals so geweihte Pfähle der Anbetung für diese Göttin Astarte. Das war so eine weibliche Gottheit der Kananiter, also der Völker, die vorher da gelebt haben. Und diese Pfähle, diese Ascheren, wurden eben dieser Gottheit, dieser Göttin gewidmet. Und dann, was uns vielleicht besonders erstaunt, er zerstieß die eherne Schlange, welche Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israel ihr geräuchert und man hieß sie Nehushtan. Ich denke, die meisten von uns kennen ja diese Begebenheit, als das Volk Israel in der Wüste war, da durch die Wüste gezogen ist und von Schlangen angegriffen wurden, tödliche Schlangen, und da hat Gott gesagt, Mose, mach mal eine Schlange aus Bronze und richte sie auf einem Pfahl auf, und jeder, der auf diese Schlange sieht, der wird von diesem Schlangenbiss geheilt, der wird nicht sterben. Wir wissen, dass Jesus vor diesem sehr bekannten Vers, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, einen Vers davor nimmt Jesus Bezug auf dieses Ereignis und sagt, so wie in der Wüste diese Schlange erhöht wird, so wird der Menschensohn erhöht werden, am Kreuz. Also wir merken ein Bild, das sehr direkt und mit Absicht damals von Gott prophetisch eingesetzt wurde auf Jesus hin, auf das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte hin. Aber was haben die Israeliten gemacht? Das war also hunderte Jahre vorher. Ich habe nicht nachgezählt, wie viel, ist auch egal. Die haben diese Schlange immer noch gehabt. Und nicht genug damit, dass die in irgendeiner Schublade verstaubt wurde oder worden ist, sondern sie haben diese Schlange geräuchert. Sie haben sie quasi angebetet. Sie haben mir sogar einen Namen gegeben. Von der Zeit an. Sie wurde also zum Kultobjekt. Sie haben also ihre Blicke von Gott abgewendet und haben gesagt, so, diese Schlange ist jetzt quasi unser Gott. Was für ein Unsinn. Wie weit der Mensch wohl kommen kann. Aber wir brauchen ja nicht so unbedingt jetzt über die Israeliten zu lachen und zu sagen, ach, die doofen Israeliten. Sondern wie oft passiert es auch heutzutage, dass wir durch irgendetwas gesegnet wurden, dass wir irgendwo Gott in besonderer Weise erlebt haben, auf irgendeine Art, und dass uns dann plötzlich diese Sache, die Gott ja nur gebraucht hat, sowas von wichtig, sowas von heilig, sowas von besonders wert, dass wir diese Sache fast an die Stelle Gottes setzen. So war es nämlich da beim Volk Israel. Es können Menschen sein, sagen wir irgendwie Leute, die für uns gebetet haben und wir wurden geheilt, die uns für uns gebetet haben und wir haben die Geistestaufe empfangen, oder die uns zu Jesus geführt haben, oder wo wir besonders gesegnet wurden, irgendeine Musikband. Heutzutage werden dann irgendwelche Bands unglaublich verehrt und hochgehalten, und es werden fast schon geistliche Idole, nur weil sie tollen Lobpreis machen. Überlegt mal, das sind alles nur Dinge, deren sich Gott bedient, aber das Eigentliche ist Gott. Und Gott bewahre, dass wir diese Sachen so dann zu hoch halten. Vor 20, 30 Jahren gab's die große Welle Toronto. Alle Christen, die nur konnten, sind nach Toronto, um in Toronto, es war ständig von Toronto die Rede. Dann war die Toronto-Welle vorbei, dann kam Pensacola irgendwann. Alle Leute haben nur noch vom Pensacola gesprochen. Und wenn du im Pensacola bist, da wirst du sowas von gesegnet und wirst sowas von, also die Pensacola-Geschichte war auch schon fast so ein Götze. Und dann ist auch das vorbei. Wen wundert's? Oder an die anderen, die Israel-Fans. Israel und Israel, und wenn ich nach Israel gehe, dann werde ich so gesegnet in Israel, denn Gottes heiliges Volk und Gottes heiliges Land, und Israel rauf und Israel runter. Ja, Israel ist unser großer Bruder. Wir sollen Israel segnen. Wir haben für Israel eine Verantwortung. Wir sollen für Israel beten, gerade in diesen Tagen. Gott wird mit Israel auch noch Geschichte schreiben. Aber es darf nicht ein Idol werden. Es darf kein Götze werden. Es darf nicht die Stelle Gottes einnehmen. Nein, nein, nein. Aber ich sehe das. Ich weiß, wovon ich rede. In der Apostelgeschichte ist die Rede, dass die Schweißtücher des Petrus genommen wurden, um sie auf Menschen zu legen und sie zu heilen. Auch diese könnte man dann so als Objekte genommen haben, hätte man nehmen können, aber das soll nicht sein. Hiskia räumte also radikal mit all diesen Dingen auf, mit allem, was Gottes Platz eingenommen hatte. Und ich möchte uns jetzt zum Abschluss auch noch ein Abschnitt aus 2. Chronik 29 vorlesen, auch um uns ein bisschen zu zeigen, wie Hiskia gehandelt hat. Das haben wir jetzt nicht auf der Präsentation, ab Vers 5. Und Hiskia sprach zu den Leviten: Hört mir zu, ihr Leviten. Heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und schafft das Unreine aus dem Heiligtum hinaus. Denn unsere Väter haben sich versündigt. Klammer auf, bitte hört gut zu, ob euch nicht irgendetwas auf einen Gedanken bringen könnte, was wir in diesen Tagen erleben. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen. Denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Auch haben sie die Türen der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israels kein Räucherwerk angezündet und kein Brandopfer dargebracht im Heiligtum. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen. Und er hat sie der Misshandlung und Verwüstung preisgegeben, dass man sie auszischt oder ausbuht oder auspfeift, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, eben deswegen sind unsere Väter durch das Schwert gefallen und unsere Söhne, unsere Töchter und unsere Frauen gefangen weggeführt worden. Deswegen sind unsere Frauen und Kinder gefangen weggeführt worden. Ich will das nicht mehr weiter kommentieren. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn. Ich habe im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn, dem Gott Israels, damit sein brennender Zorn sich von uns abwendet. Nun, meine Söhne, seid nicht nachlässig, denn euch hat der Herr erwählt, nämlich die Leviten, damit ihr vor ihm steht und ihm dient und damit ihr seine Knechte seid und ihm Räucherwerk darbringt. Vers 16, so gingen die Priester hinein in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und schafften alles Unreine, das in der Tempelhalle des Herrn gefunden wurde, hinaus in den Vorhof am Haus des Herrn, und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus zum Tal Kidron. Also auch wieder ein Abschnitt, der sehr interessant zeigt, wie sich Hiskia Gedanken macht. Was ist der Grund, dass es so weit gekommen ist? Was hat Gott so erbost? Und wenn wir das entdeckt haben, und sie haben es Gott sei Dank entdeckt, dann muss das raus, dann muss das weg, dann muss das vernichtet werden. Frage, hast du vielleicht in deinem Leben oder sogar in deiner Wohnung oder auf deinem Dachboden oder in deinem Keller Dinge, die Gott nicht gefallen? Seien es CDs, Videos, sonstige Datenträger, Bücher mit okkultem Hintergrund oder okkulter Verbindung. Raus damit. Beseitige sie. Nur der wird im Kampf des Glaubens bestehen können, der entschlossen ist. Zunächst einmal mit allem aufzuräumen, was Gott nicht gefällt, und der dann entschlossen ist, Gottes Willen zu tun, Gott bis zum Ende treu zu sein. David hat im Psalm 23 gesagt, ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Und denk noch einmal an den Trichter. Die Zeit spitzt sich zu und es gilt, je länger, je mehr und je öfter sich zu fragen, was will ich, was hat Priorität in meinem Leben, was muss aus meinem Leben raus. Ich finde es so toll, wie es auch sonst Menschen in der Bibel gibt, die so entschlossen waren. Ein Josef sagte, als er von dieser Frau Potiphars verführt wurde, wie könnte ich ein so großes Übel tun gegen meinen Gott sündigen? Josef war entschieden. Daniel und seine Freunde, wir haben unlängst über ihn nachgedacht. Die haben gesagt, hey Nebukadnezar, uns ist völlig egal, was du von uns verlangst. Uns ist auch letztlich sogar egal, ob Gott uns aus dem Feuerofen rettet oder nicht. Das spielt alles gar keine so große Rolle. Eins kannst du wissen, vor deinem Bild beugen wir uns nicht. Und wir wissen wirklich nicht, was die Zeit noch bringen wird. Wenn wir an Josua denken, der gesagt hat, Leute, wählt ihr, wem ihr dienen wollt. Eins ist aber klar, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Die Apostel, die ins Gefängnis gekommen sind und nicht, weil sie eine Bank ausgeraubt haben, sondern weil sie das Wort Gottes verkündigt haben und denen mal verboten hatte, das Evangelium zu verkündigen. Die haben gesagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, Leute, ist uns egal, was ihr sagt und was ihr von uns erwartet und verlangt, aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wir merken, es sind so viele Beispiele, Gott sei Dank, auch im Wort Gottes, die uns Vorbilder der Entschlossenheit sind. Und dann heißt es so schön, er öffnete die Türen des Tempels, er besserte sie aus, er reinigte den Tempel. Gott sollte wieder gesucht werden, der Tempel sollte wieder der Ort sein, wo die Menschen Gott begegnen. Er öffnete die Türen des Tempels. Gott sollte wieder den Platz bekommen, der ihm gebührt. Und das gilt für uns. Gib Gott den Platz, der ihm gebührt. Und dann wird Gott bei dir sein. Dann wird Gott dich segnen. Dann wird gelingen, was du tust. Dann wird offensichtlich sein, dass Gott mit dir ist. So wie es bei Hiskia der Fall war. Er wusste zum einen, dass Buße und Reinigung Gnade und Barmherzigkeit bringen. In 2. Chronik 30, Vers 9, und das ist jetzt mein letzter Vers, heißt es, denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig. Und er wird das Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Das ist letztlich im aaronitischen Segen auch enthalten, dass das Angesicht Gottes auf uns sein soll und uns Frieden geben soll. Gott wird uns sein Angesicht wieder zuwenden, wenn wir bereinigt haben, was weggehört aus unserem Leben. Und Gott wird uns gnädig sein. Er wird sein Angesicht nicht mehr von uns wenden. Wie großartig. Ich hoffe sehr, dass euch einiges aus dem Leben Hiskias, es ist noch nicht alles, ihr müsstet jetzt selber vielleicht das noch ein bisschen studieren. Es steht noch viel mehr über Hiskia. Er hat auch nicht immer alles richtig gemacht. Am Ende seines Lebens hat er auch Dinge getan, die er lieber nicht hätte tun sollen. Und trotzdem war er ein Mann, der mit Gott gelebt hat. Und trotz seiner Fehler hat Gott ihm Gnade gegeben, weil er umgekehrt ist, weil er ein ehrliches Herz hatte. Und Gott war mit ihm. Ich wünsche uns sehr, dass diese Entschlossenheit Hiskias uns ein Vorbild, ein Beispiel ist für die Zeit, in der wir leben. Das entscheidest du. Das wird nicht Gott für dich entscheiden. Nicht Gott wird dir Entschlossenheit geben. Du musst entschlossen sein. Du kannst rauf und runter beten um Entschlossenheit. Du musst entschlossen sein. Das verlangt Gott von dir. Es gibt Dinge, die Gott uns schenkt und es gibt Dinge, die Gott von uns erwartet. Genauso wird Gott uns niemals bekehren. Bekehren müssen wir uns. Gott wird niemals für uns Buße tun. Buße tun müssen wir. Gott wird niemals für uns Dinge wegräumen. Das müssen wir. Und das hat Hiskia bewiesen und gesagt und getan und gesagt auch. Und darum ist er uns ein Vorbild. Vater, wir danken dir so sehr für diesen Mann und für so viele andere Menschen in deinem Wort, die du uns als Beispiele gegeben hast, auch wenn sie nicht perfekt waren. Aber wir dürfen lernen von ihnen. Und Herr, ich bete für mich selber, dass du mir Gnade schenkst, dass ich mich immer wieder auf dich konzentriere oder dauerhaft auf dich konzentriere und ich entschlossen bin auf Biegen und Brechen, egal was das Leben bringen mag, dir zu folgen bis ans Ende. Danke, Herr, dass du mit uns bist, dass du uns stärkst, dass du uns segnest, dass du uns unterstützt, wenn unser Herz nahe bei dir ist. Schenk uns Gnade zu dieser Herzensbeziehung, zu dieser Herzensverbindung, die uns dann auch fähig macht, von Tag zu Tag mehr entschiedener zu sein, damit wir das Ziel erreichen. Das bitte ich auch für meine Geschwister hier, in Jesu wunderbarem Namen. Amen.